Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von unserem Podcast «Heilung dank Kräutern». Wir befassen uns heute mit einem Thema, das für viele Eltern und Pädagogen von grosser Bedeutung ist. Und zwar geht es um das Thema hochsensible Kinder im Schulalltag. Mein Name ist Andrea Wertmüller und ich freue mich, mit unseren beiden Fachpersonen das heutige Thema genauer zu beleuchten. Mit der Helena Troxler-Flühler haben wir eine erfahrene, diplomierte Naturheilpraktikerin, Drogistin und Erwachsenenbildnerin zu Gast. Weiters dürfen wir Renate Ellenberger bei uns begrüssen. Sie ist diplomierte Sozialpädagogin, Schulsozialarbeiterin in 2 Gemeinden im Kanton Luzern. Sie ist Familiencoach und Schulcoach an einer Schule. Sie ist selbstständig als Coach für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Lerncoach, Coach für systemische Aufstellungsarbeit und Dozentin an einer eigenen Fachschule. Schön, seid ihr heute beide da. Herzlich willkommen.
Grüezi miteinander. Hallo. Ich habe mich gefreut, dafür da zu sein.
Ja, grüezi miteinander. Ich habe mich auch sehr gefreut und ich bin auch sehr gespannt.
Super. Helena, kannst du zum Einstieg uns vielleicht mal erklären, was eine Hochsensibilität überhaupt ist?
Ja, und zwar Hochsensibilität ist gerade mal wichtig, keine psychische Erkrankung. Und auch gerade vorweg, es ist keine Frage von einer hohen Intelligenz oder eben nicht so einer hohen Intelligenzfrage. Sondern es ist vielmehr sind es Menschen, die die Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit überdurchschnittlich stark ausgeprägt und vor allem differenziert haben. Es ist so, als würde eigentlich wie ein Filter nicht optimal funktionieren. Zum Beispiel, wenn wir an die Sonne gehen, haben die allermeisten Menschen das Bedürfnis, wirklich eine Sonnenbrille gerne anzulegen, weil es blendet. Und das Bedürfnis wird von Hochsensiblen nicht gerade sofort gespürt und dann blendet die Sonne einfach geradewegs drauf los. Also eine Reizüberflutung. Diese Menschen haben ihre Sinnesorgane hochdifferenziert und wie ausgeprägte Fühler dann auch. Hochsensible Menschen nehmen Stimmungen, Gefühle oder Kritik vom Gegenüber rein schon an der Körperhaltung, Mimik, am Tonfall oder ganz leichte Veränderungen vom Gesamtbild ganz sensibel und durch das eben auch viel schneller wahr. All die Filter für unsere Sinn, die sind nicht dauerhaft, nicht optimal funktionsfähig, sondern als hochsensibler Mensch ist es wirklich lernbar, wie man die eigenen Filter stärken kann, wie man sie einsetzen kann, vor allem gezielt und positiv einsetzen. Bis dato gibt es keine wissenschaftlich beleidigte Theorie, was Gründe für Hochsensibilität erklären können. Und gerade in der Arbeit mit Kindern, es ist keine Schuld an irgendetwas. Die bisherige Studienlage zur Hochsensibilität spricht von 15-20% von Menschen, die hochsensibel sind. Also jeder 5. Mensch hat das Thema Hochsensibilität. Und das kann kein normal oder nicht normal geben, sondern jeder Mensch ist einfach das Individuum.
Renate, wie sieht das im schulischen Umfeld aus? Wie äußert sich dort eine Hochsensibilität?
Also wie Helena schon gesagt hat, reagieren sie sehr empfindlich auf Geräusche. Und darum können sie Mühe haben mit der Konzentration. Sie können durch das auch ängstlich reagieren oder eher auch aufbrausend. Sie haben auch oft Mühe mit Veränderungen und können so kann es passieren, dass sie die Verweigerung gehen. Sie nehmen die Stimmungen von anderen sehr schnell wahr und haben aber auch Mühe zu erkennen oder zu differenzieren. Sie sind, ob das ihre Gefühle sind oder die von den anderen. Wenn man sich das einfach so ein bisschen vorstellt, dann merkt man schon selber, dass das ganz schnell in eine Überforderung gehen kann. Sie können aber auch auf Gerüche und Berührungen sensibel reagieren. Sie leiden unter Reizüberforderung und das bringt sie sehr schnell in einen Stress. Sie können schlecht mit Leistungsdruck und Belastungen umgehen. Sie ziehen sich dann meistens zurück. Sie haben eine sehr feine Wahrnehmung und können es nicht einordnen, darum reagieren sie unangemessen. Manchmal schreien sie, das sind vor allem die jüngeren Kinder, oder sie haben Angst, oder eben, wie ich schon gesagt habe, sie gehen in die Verweigerung und gehen in den Rückzug. Sie können das alles selber nicht kommunizieren, weil sie selber nicht rauskommen oder gar nicht wissen, was mit ihnen passiert. Sie können dann wie nicht anders, weil sie es eben nicht wissen, dass sie besondere Wahrnehmung haben. Und das ist eigentlich, glaube ich, die grosse Herausforderung in der Schule, dass man es erkennt, also das Kind, die Eltern, die Lehrpersonen selber oder ich als Schulsozialarbeiterin, dass man, wenn man das würde erkennen oder frühzeitig auf das würde ein bisschen fokussieren, dann könnte man es dann auch frühzeitiger begleiten oder ihnen beibringen, wie man mit solchen Sachen umgehen kann. Also man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, dass auch also Stoff für sie, also wenn sie Kleider anhaben, dass sie sehr empfindlich reagieren können, weil sie kratzen. Oder so Nöte oder Etiketten, das stört sie meistens auch sehr schnell. Oder Lärm, sie sind sehr schnell genervt von Lärm, wo für uns gar kein Lärm ist. Also was Bleistift auf den Boden fällt und beim anderen eben Blätter umblättern. Also es gibt ganz so kleine Sachen, wo uns meistens gar nicht auffällt. Und für sie geht es dann schon in eine Überreizung rein. Und dann reagiert schon das ganze Nervensystem. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass es dann fast manchmal auch ein bisschen explodieren kann. Und das ist dann sehr unterschiedlich, wie die Kinder reagieren oder eben auch Jugendliche. Also es sind so die gleichen Sachen bei den Jugendlichen auch. Sie sind halt einfach grösser und das heisst, die Stimme ist halt dann manchmal auch anders oder die Wortwahl auch. Also da kann schon eine andere Portion von Aggression zum Beispiel auch vorkommen. Sie können sich aber auch zurückziehen und auch mit Angst reagieren. Was man auch immer wieder feststellt, ist, dass sie auf Geruch oder Geschmack von bestimmten Lebensmitteln reagieren. Das heisst, wenn im Küder, wie im Schulzimmer irgendetwas ist, wo vielleicht nicht ganz so fein schmeckt, und wir schmecken es nicht einmal, dann können sie auch schon auf das reagieren. Und sie können es eben nicht filtern. Das heisst, es wird ihnen nicht bewusst, dass das jetzt für sie eine Reizüberforderung ist. Und also wenn ich schon nur so erzähle, merkt man ja schon, wie schwierig was das ist, für die Kinder oder für die Menschen allein mit solchen Sachen umzugehen.
Ja. Du hast vorher schon einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar zu erkennen. Du als Schulsozialarbeiterin begleitest Kinder im Schulalltag und erkennst die Probleme. Wie können Lehrer und Eltern hochsensible Kinder erkennen und wie kann man im Schulalltag angemessen darauf reagieren? Ich stelle mir das noch recht schwierig vor, gerade vielleicht als Lehrperson, wenn man eine ganze Klasse vor sich hat. Man erkennt vielleicht, dass ein Kind Probleme hat. Ja, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Tipps dazu geben.
Ja, das ist genau die sehr grosse Herausforderung in der Schule. Weil man kommt eigentlich nicht gerade auf das. Zuerst kommen oft andere Diagnosen, vielleicht ADHS oder ADS, die man vermutet, bis man dann eventuell noch auf das kommt, dass es hochsensibel kann sein. Es ist, man muss wirklich, was ganz wichtig ist, ist wirklich, dass Lehrpersonen und Eltern zusammenarbeiten und natürlich Schulsozialarbeit auch. Also es braucht einfach unglaublich viel Geduld und selber eine gute Wahrnehmung, dass man auf das kommt, dass es eventuell in die Richtung geht und das Kind einfach gut zwischen ihnen beobachten, ob es eben genau auf so spezielle Sachen reagiert, die für uns gar nicht so auffällt. Also Zusammenarbeit finde ich eines vom Wichtigsten, was es braucht, dass man auch herausfinden kann, wie ist denn daheim? Stellen Sie die Sachen auch fest, dann kann man dann schon fast ein bisschen davon ausgehen, was dann überall so ist, dass es dann in die Richtung könnte gehen. Und was in der Schule immer wichtig ist, wenn man feststellt, es könnte in die Richtung gehen, dass das Kind immer eine Rückzugmöglichkeit hat. Und das ist zum Glück in der heutigen Schule wirklich Anfang überall möglich. Dass es so ruhige Ecken gibt, dass man dem Kind die Chance gibt, weil es einfach merkt, irgendetwas ist, das muss ich nicht einmal merken, was, dass es einfach vielleicht mal ausprobiert, in eine ruhige Ecke zu gehen. Und ein paar Mir ist natürlich auch ideal, um die Reize ein bisschen zu reduzieren und dann einfach mal schauen, wie kann sich das Kind auch erholen kann oder wie fühlt es sich nicht. So Sichtschutzwände sind auch immer gute Sachen, die das Kind einfach da auch ein bisschen schützt. Das haben zum Glück wirklich alle Zimmer, also Lehrzimmer, Schulzimmer zur Verfügung. Was auch noch wichtig ist, ist einen Plan erstellen. Ein Kind, das hochsensibel ist, ist von Vorteil, dass es weiss, wie etwas abläuft. Also, dass es genau weiss, was ihn erwartet. So kann es sich lernen, mit seiner Wahrnehmung auf das einzustellen. Dann weiss es zum Teil oder mit der Erfahrung dann, aha, dann kann es ein bisschen laut werden, dann hocken wir im Kreis oder dann singen wir und so weiter. Und so Regelmäßigkeiten ist halt von Vorteil. Jetzt nicht nur für Hochsensible, für viele Kinder ist das auch von Vorteil. Strukturierte Abläufe sind ganz wichtig. Was auch ist, ist wirklich das Kind fragen, wo vielleicht der beste Sitzplatz könnte sein. Also das heisst, wenn man so ein bisschen überlegt, von der Reizüberflutung her, gibt es meistens Sinn, dass es eher neuem sitzt, wo nicht gerade das Feister ist, weil rausschauen ist halt auch sehr viel Reiz draussen, wo sie abgelenkt sind. Also eher in einem Umfeld, wo nicht so viel ringsum ist. Natürlich auch nicht so viele Mitschüler ringsum sind. Wenn sie Gruppenarbeit machen, das ist dann oft die Herausforderung. Also entweder besteht die Möglichkeit, dass es alleine machen oder ganz sicher in kleinen Gruppen oder nur das zweite hoch. Das sind auch so wichtige Hinweise eigentlich für mit einem Kind im Schulsetting können zu arbeiten. Ja.
Mhm. Helena, du bist in deinem Praxisalltag, in Alltag täglich von Kindern und Jugendlichen umgeben. Wie gross ist bei dir das Thema Hochsensibilität?
Ja, so wie so oft bei meiner Arbeit steht in erster Linie ein Konsultationsthema an körperlicher Basis, Schlaf, Beschwerden oder aber psychisch, dann psychosomatisch, aber das Kind hat Angst oder es ist meistens irgendein Thema, wo im Vordergrund steht, wo nicht gerade zu verbinden ist mit der Hochsensibilität. Durch eine fundierte Anamnese natürlich und vor allem die Beobachtung vom Kind und das Gespräch mit den Eltern oder mit einem älteren Teil, Bezugsperson, ist es schon ein Thema. Doch auch. Und da geht es dann viel wieder darum, eben, wie kann man mit diesen ganzen Reizen dann umgehen, was sie können machen, mit dem das Kind unterstützen. Dann sicher auch sind Verhaltensauffälligkeiten zum Thema, sobald das im Schulsystem integriert ist. Wie Renata gesagt hat, eben, es fällt vielleicht auf. In Gesprächen mit den Eltern wird darauf hingewiesen. Und das sind dann auch wieder oft Gründe, oder sehr oft Gründe, dass ich sie dann bei mir habe. Ja, die Lehrerin hat gesagt, man müsse schauen. Und da, das sind so die Themen oder die Wege, wie es dann zu mir kommt. Und weiter auch, wenn mehrere Kinder in einer Familie sind und die Eltern, obwohl sie das natürlich nicht möchten, aber automatisch passiert, die Kinder wären vergleichbar. Und dann hört man, ah, aber das Kind macht das nicht und das ist das und dieses und das macht das nicht und wir erziehen doch beide gleich. Und dann ist es auch wieder meine Aufgabe zu sagen, wow. Es ist wieder jedes Kind sehr individuell und wirklich in sie zu begleiten, das Kind besser zu verstehen.
Habe ich das aber richtig verstanden, dass selten eigentlich ein Kind oder ein Jugendlicher zu dir kommt, wirklich gerade mit diesem Thema? Also du entdeckst das eigentlich mehr während der Beratung?
Ja, schon, weil, wie die Renata schon sehr gut erklärt hat, sie wissen ja gar nicht, dass das nicht normal ist, dass sie mit dem umgehen können. Und das sind dann eher so von außen her Beobachtungen, man sagt, wow, okay, dort ist ein Geräusch passiert. Meine Praxis ist in Emmenbrück. Wir haben einen Flugplatz in der Nähe. Und das sind so Sachen, wenn ein Flieger drüber fliegt, zum Beispiel, wie die das schon viel früher hören, wenn er mir bewusst wird, zum Beispiel. Und das sind so kleine Beobachtungen, eben, was Geräusche anbelangt oder was sie alles sehen. Und das sind einfach vor allem über Beobachtungen und mit dem Gespräch, ja.
Mhm. Und das Wort hochsensibel, das wird ja oft auch so ein bisschen negativ assoziiert. Also oft, wenn man hochsensibel hört, hat man das Gefühl, ja, das ist einfach sehr eine sensible Person. Beobachtest du das auch so?
Ja, da muss ich schon sagen, weißt du, das tut mir natürlich in der Seele weh, denn so Sachen zu hören, so Abkanzlungen wie, ja, das ist Zimperlisen oder irgendwie alles so Sachen, das ist dann das, wo ich finde, oh Gott, müsste nicht sein. Oder so Sprüche wie, die mögen einfach nicht verleiden oder das ist doch einfach nicht normal. Und was ich dann jemanden höre, die sollen sich gefälligst anpassen. Und ja, das sind dann die Sachen, die man dann schon hört innerhalb von einer Beratung oder der Konsultation da. Oder dann auch, wenn ich als Mediatorin mit an Schulgespräche gehe zum Teil, wenn dann wirklich gewisse Sachen so gesagt werden. Und ja, nochmal, es ist keine Krankheit und niemand macht irgendetwas extra wegen dem Thema. Es sind hoch ausgeprägte, differenzierte Wahrnehmungs- und Empathiefähigkeiten. Fähigkeiten. Also es sind Talente, es sind Profis in dem, was man unsere Sinne anbelangt. Und hochsensible Menschen haben einfach per se ein offenes, grosses Herz. Ihre Umwelt, also umweltbezogene Feinheiten sind sie sich viel, viel schneller bewusst und ja, tiefer bewusst, sind durch das tolle Beobachter, ist ja logisch, oder? Sie hocken dann im Schulzimmer und sind am Umschauen, weil sie ja überall alles irgendwo sehen. Sie verarbeitet Informationen. Viel tiefer sind durch das auch wissensdurstiger. Ein tiefes Interesse in ein Thema, das ist auch etwas, was Eltern dann beschreiben, dass sie dann ganz vertieft in etwas sein können, wenn sie für sich sind, wenn sie so eine Insel haben. Sie sind vorausschauend, sie sind gefahrenbeachtend. Natürlich kann das dann auch in Ängstlichkeit kommen, aber das ist eins, was sie eigentlich gut können, gefahrenbeachtend sein. Sie ziehen mehrere Faktoren in ihre Entscheidungen mit ein. Sie verfügen über eine erhöhte, wirklich emotionale Reaktivität sowie Empathie. Das heisst, es sind wundervolle Zuhörer. Können sie natürlich, wenn sie es verstehen, was sie können. Sie können im Umgang mit Gefühlen von anderen durch das auch sensibler umgehen. Sie erkennen sie ja sehr, sehr früh. Und das finde ich einer der schönsten positiven Punkte, der Hochsensible. Sie können durch das Türöffner sein für Gefühle von anderen. Dass andere besser unter Umständen ihre Gefühle auch wahrnehmen können, weil es halt zum Thema wird. Und im Allgemeinen sind sie wirklich reflektierter und einiges umsichtiger.
Ich denke, das ist auch mega wichtig, dass man so die positiven Charaktereigenschaften sich auch bewusst macht.
Oh ja.
Genau. Ich möchte aber gleich noch einmal zurückgehen zu den Schwierigkeiten, mit denen die hochsensiblen Kinder oder eben auch die Eltern von den Kindern im Alltag konfrontiert sind. Kannst du uns da noch etwas dazu erzählen?
Mhm. Also es ist so, dass in diesem Moment oder in vielen Lebensbereichen im Moment einfach einiges an zu viel herrscht. Sie prasselt, also Eindrücke prasselt ungefiltert auf sie und eben vor allem auch von diesen Wahrnehmungen. Es sind einfach ganz, ganz viel in kurzer Zeit. Und das ist enorm erschöpfend. Also das ist sicher sehr erschöpfend. Das ist relativ schnell eine Übermüdung da. Und Renat hat es auch schon gesagt, ich glaube, der Zeitdruck ist der grösste Gegner von den Hochsensiblen. Ein gestressten Alltag, Hü-Hop-Aktionen, mach doch mal endlich, jetzt gib mal Gas und sonst irgendetwas, statt dass man Kind wirklich an der Hand nimmt, sprich Anführungs- und Schlusszeichen an der Hand nimmt, komm, ich tu mit dir, ich bin bei dir, wenn du dich anlegen sollst und nicht einfach gefühlt die 23 Mal aus der Küche rufen, hast du dich schon angelegt, mach mal vorwärts, all die Geschichten, die halt dort dazukommen. Die Lautstärke, wie wir schon gesagt haben, ja, was sie konfrontiert sind, ist oft, halt, dass man nicht erkannt hat, dass sie zu wenig Rückzugsmöglichkeiten haben, dass sie die Zeitinsel brauchen. Ja, dass sie Raum und Zeit brauchen, zum Verarbeiten. Und übrigens, das ist bei Jugendlichen oder dann leider Erwachsenen, die das Thema noch nie haben können angehen können, ja nicht viel anders. Und einfach in anderen Proportionen, das hast du schon gesagt, gell? Und es ist für jede Familie die grösste Herausforderung, allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das ist nicht nur für das hochsensible Kind, wie wir jetzt heute das Thema haben, ermüdend, erschöpfend, sondern schlussendlich für viele Familienmitglieder dann auch. Und es macht traurig und ängstlich auch. Und das sind so wirklich die Schwierigkeiten.
Helena hat jetzt schon ein paar wichtige Punkte angesprochen, mit den Schwierigkeiten so im familiären Alltag. Ich denke, ein paar Punkte kann man wahrscheinlich auch für den Schulalltag übertragen. Mhm. Vielleicht kannst du, Renat, uns da noch etwas weiter darüber erzählen, wieso das eben gerade hochsensible Kinder im Schulalltag so gefordert sind.
Ja, wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt. Das ist wirklich mit dieser Reizüberforderung, Überflutung, wo, glaube ich, ja, das Schwierigste ist dass alle eigentlich mit dem Schlag kommen. Es fordert wirklich alle. Also ich habe mehrere Beispiele im Schulalltag mit so Kindern, mit so Eltern. Und das ist wirklich der grosse Zweifel bei den Eltern auch, habe ich etwas Falsches gemacht. Aber da haben sie vielleicht 3 Kinder, vielleicht 4 Kinder und die anderen nicht, haben das Gefühl, sie haben wirklich etwas falsch gemacht. Also es ist sehr häufig auch einfach ein Gespräch mit den Eltern, dass es nicht um das geht, dass es einfach das Kind ist, das etwas anderes darf können lernen auf dieser Erde und dass man es auch von dem her anders darf begleiten. Aber es fordert die Eltern auch, dass sie wirklich ab und ab kommen, in dem Sinn, was Stress anbelangt. Das ist die ganze Welt, ist im Moment sehr schnelllebig. Und das müssen die Eltern wirklich einen Schritt zurück machen. Es geht fast nicht anders. zum Schauen, dass man miteinander herausfinden kann, okay, was braucht das Kind jetzt individuell für eine Förderung. Also, wir haben manchmal wirklich auch Kinder, wo die Eltern ins Schulzimmer müssen kommen, über Wochen, über Monate hinweg, weil es nicht anders geht. Weil das Kind das nicht schafft. Sonst. Also das sind jetzt gerade ein bisschen extreme Sachen, aber es kann auch wirklich so weit kommen. Und da haben wir jetzt wirklich einen Weg auch gefunden, dass alle sehr gut können, das Kind begleiten und so immer noch die öffentliche Schule kann besuchen. Und ich glaube, das soll auch das Ziel sein von allen Beteiligten, dass die Kinder können integriert werden können, weil sie sind normal. Mhm. Sie haben einfach eine außergewöhnliche Wahrnehmung, wo man ein bisschen achtsamer oder achtsamer dürfe mit dem umgehen und mehr vielleicht einfach auch dürfen die Welt ein bisschen kennenlernen, was das tatsächlich heisst. Weil ganz viele Erwachsene schotten sich einfach ab und wollen gar nicht mehr wahrnehmen. Und die Kinder sind herausgefordert, weil sie den Filter nicht haben, dass sie müssen, dürfen lernen, mit dem umzugehen. Und ich sage wirklich, es dürfen, weil es aus diesen ganz tollen jungen Erwachsenen oder Erwachsenen gibt, die, was Telina schon alles erzählt hat mit der Empathie, sie haben eine unglaubliche Wahrnehmung. Und wenn sie das lernen, umzusetzen, dann gibt es ganz, ganz tolle Menschen, wo man unglaublich viel lernen können. Ich kenne ganz viele Erwachsene, die das geschafft haben, wie mit dem umzugehen. Und sie wissen genau, wie sie, was sie brauchen. Das ist sehr wichtig. Es würde Haufen anderen Leuten auch gut tun, wenn sie wüssten, was ihnen gut tut. Und die Kinder dürfen das von klein an lernen, weil sie, weil es keinen anderen, weil es keinen anderen Weg gibt. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, dass uns das bewusst ist, was die Kinder dürfen durchmachen, aber dass es sie auch stärkt und sie eine Wahrnehmung entwickeln, wo wir sehr viel daraus lernen können.
Also ist eigentlich eine Hochsensibilität mit dem richtigen Umgang ein Geschenk?
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Mhm. Also wenn ich die Menschen treffe, wo halt, meine, früher ist man gar nicht auf das eingegangen. Oder? Heute haben die Kinder wenigstens eine Chance. Es gibt einen Namen für das. Und es ist, ich habe sogar auch schon erlebt, dass auch schon Fachleute wirklich das relativ schnell erkennen und doch auch, ob schon man es nicht diagnostizieren kann, also man kann es nicht herausfinden in dem Sinn, das sind wirklich nur Beobachtungen, dass sie das doch ernst nennt und das in einem Rundtischgespräch wirklich erwähnen. Also Rundtischgespräch heisst, da sind alle Fachpersonen dabei, die mit dem Kind zu tun haben, auch Psychologen und so weiter, die wirklich offen sind für das. Und ich glaube, das ist eine riesige Chance für die Kinder. Ich glaube auch einfach schlussendlich für unsere Welt. Ja. Mhm.
Du hast jetzt schon recht viel über deine Arbeit so ein bisschen erzählt. Mich nehmen es jetzt aber gleich noch konkret Wunder, wie ich mir deine Arbeit als Schulsozialarbeiterin vorstellen muss. Und was mich an Wunder nimmt, ist, wenn du zum Einsatz kommst. Also wirst du zur Rate gezogen, wenn es halt wirklich erst Auffälligkeiten gibt? Oder bist du von Anfang an dabei?
Also ich habe das grosse Glück, dass ich in verschiedenen Gemeinden arbeite. Das heisst, ich sehe verschiedene Schulen und jede Schule funktioniert anders. Und ich bin auch an einer Schule tätig, wo ich sehr schnell eingesetzt werde. Das heisst, ich habe genügend Zeit, dass ich auch eine Klasse einfach beobachten kann. Und so mir anfangs Schuljahr schon so ein bisschen Gedanken machen über einzelne Kinder, wo man merkt, dass sie vielleicht einfach ein bisschen anders sind. Man kann es vielleicht dann noch nicht genau sagen, warum, wieso. Und dann tue ich das oft mit der Lehrperson schon besprechen, vielleicht dann nach ein paar Wochen, was für sie, wie sie das sieht. Und je nachdem, wenn wir Vermutungen haben, es geht in die Richtung, dann können wir schon gewisse Sachen vorgängig einfach ein bisschen schützen. Also, dass es vielleicht doch mehr den Pamir anlegt, dass es vielleicht an einem speziellen Platz hockt, wo man weiss, okay, oder das Kind wirklich fragt, fühlst du dich dort wohler? Oder, dass ich schon Klassenpräventionen mache, über Gefühl reden, dass die anderen Klassengespändli auch einfach die Wahrnehmung ein bisschen entwickeln und dass sie dann merken, was tatsächlich ein Kind ist, wo in die Richtung geht, dass man dann das einfach ansprechen kann und sagen, okay, es gibt einfach Kinder, die anders wahrnehmen. Und dann hören sie das zum Teil schon von diesen Kindern, Also wie sie es dann erklären, das ist auch immer wieder spannend, wenn Kinder das selber versuchen zu erklären, was sie wahrnehmen. Also das erste Mal vielleicht auch Wörter überkommen, so, aha, dem kann man auch so sagen, aha, spannend. Und ich versuche es immer oft anhand von Büchern über Gefühl oder aktive Sachen über Gefühl, über den Körper, wo nimmt man was vor, wo steckt welches Gefühl, welche Farbe hat welches Gefühl und so weiter. Und so kommen sie einen mega guten Zugang zu den Gefühlen über oder anderen Zugang. Und solche Kinder merkt man dann ganz gleich, dass sie sich davon öffnen und merken, dass vielleicht, oh, das ist ein bisschen anders bei mir. Und das ist dann sehr spannend. Also oft fängt es so an bei mir, oder dann halt die Lehrperson direkt kommt und sagt, du kannst mal schauen. Oder wenn sogar die Eltern kommen. Und natürlich schlussendlich, oder ganz sicher dann, wenn es dann einfach langsam ein Problem gibt, wo man merkt, jetzt da läuft wirklich irgendetwas anders, jetzt müssen wir genauer hinschauen. Ich bin meistens von Anfang an drinnen, auch wenn dann Fachpersonen involviert werden. Ja, und dann schauen wir einfach. Ich bin einfach im Schulalltag, bin ich für alle da. Manchmal auch für einen Schulleiter und er sagt, du, was ist jetzt am besten, was könnte man noch machen und so weiter. Also das ist der Austausch, jetzt so wie ich arbeite, es gibt sicher auch andere Schulsozialarbeiter, ist der Austausch sehr gross mit allen, die eigentlich im Schulhaus sind. Mhm.
Du hast vorher noch andere Fachpersonen angesprochen, wie zum Beispiel Psychologen. Ist das deine Aufgabe, wenn du so etwas merkst, hey, man steht wirklich an, dass du dir eben auch noch eine andere Fachperson mit ins Boot holen?
Es ist nicht so, ich gebe eigentlich die Empfehlung ab. Aber ja, es kann sein, wir haben auch, also die Schulsozialarbeit hat auch einen engen Bezug, oder wir bemühen uns, dass wir immer einen engen Bezug zum SPD, also Schulpsychologischen Dienst, haben. Und also das haben wir gerade so in diesem Jahr so ein bisschen frisch angefangen, dass wir auch regelmässig einfach einen Austausch haben, weil wir merken, dass wir so viele Thematiken haben und wir eigentlich als Schulsozialarbeit zuerst eigentlich in Kontakt kommen mit diesen Thematiken. Und so kann auch ich anrufen, wenn ich das Gefühl habe, aber meistens gebe ich den Tipp ab an die Lehrperson. Du frag mal an, ob sie es mal anschauen können oder was sie meinen dazu. Natürlich, das muss immer mit dem Einverständnis der Eltern passieren. Mhm.
Du hast jetzt eigentlich schon recht viele so Tipps abgegeben, wie sich die Schulkinder so ein bisschen abgrenzen während dem Schulalltag, sei das mit diesen Sichtschutz oder mit der ruhigen Ecke. Gibt es da noch weitere Instrumente oder Tipps, die du kannst angeben kannst, sei das für die betroffenen Kinder oder Eltern?
Ja, ich gebe eigentlich schon immer, also ich empfehle immer sehr häufig Bücher über Gefühl. Es gibt einfach so viel Auswahl und die sind am Anfang recht toll, die Bücher. Einfach über Gefühl. Hagade ist gerade an einer Mutter wirklich den Tipp gegeben, das ist schon ein älteres Kind. Dann hat man eigentlich das Gefühl, ja, das kennt ja Gefühl. Und dann haben wir einfach nochmal einen Schritt zurück, um einfach, dass das Kind kann lernen, noch mehr in einer tieferen Phase lernen, was heisst es genau, Gefühl. Also so differenzierter auch einen Spruch zu finden und aber immer auf den Körper bezogen. Weil es gibt Kinder, die sehr kopflastig sind und die sind dann nicht im Körper drin. Das heisst, die Gefühle sind dann eigentlich nur in den Gedanken drin, oder? Und das Gefühl reagiert der Körper. Und so, dass sie auch lernen, aha, wenn ich Bauchweh habe, ist das ein Gefühl, das reagiert. Also, dass man dort auch die Eltern, dass sie dort einfach noch ein bisschen feinfühliger werden, auch zu sich selber manchmal. Also die Eltern staunen dann abends, wenn ich so Sachen sagen, wie sie vielleicht mit den Kindern über Gefühle reden, dass sie sagen, aha, sie haben sich selber gar noch nie so Gedanken gemacht. Und das sage ich also wirklich auf der Gefühlsebene, dass die Kinder einen Wortschatz bekommen von differenzierten Gefühlen. Und es ist egal, welchen Wortschatz was sie dann aufbauen. Also es ist alles richtig, wie sie es sagen. Meine Gefühl beschreiben ist ja etwas auch für uns unglaublich Schwieriges. Also da können wir von den Kindern definitiv oder von den Jugendlichen definitiv nicht erwarten, dass sie das einfach so locker schnell können erklären, was jetzt bei ihnen abgeht. Also das ist sicher etwas, Gefühl finde ich etwas sehr, sehr Wichtiges. Dann so Achtsamkeitstraining. Da gibt es auch viele verschiedene Sachen. Also das hat ganz viel mit der Wahrnehmung zu tun, also dass sie auch Sachen bemerken, dass sie es nicht einfach wegschieben, sondern bemerken, das stört mich jetzt oder was ist jetzt das oder der Geruch auch und so weiter. Oder halt auch Entspannungsübungen wie leichte, einfache Meditationen. Es gibt ja extra auch heutzutage hat man echt den grossen Vorteil, dass wir eine riesen Auswahl haben von so Sachen, die unterstützen können. Also es geht eigentlich bei den Kindern, Jugendlichen, ganz stark darum, dass sie ihre Wahrnehmung können lernen und dass sie das lernen, kommunizieren.
Helena, was hast du als Naturheilpraktikerin für Tipps und Instrumente, die du mitgeben kannst?
Ja, als Naturheilpraktikerin und Manualtherapeutin ist für mich schon auch Körperarbeit ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und das integriert das, was Renata gesagt hat, zum Beispiel eben mit der Atmung. Wie schnauft man, wo schnauft man? Klar können wir anatomisch nicht in den Bauch schnaufen, aber der Bauch geht, kann man rausatmen, in dem Sinne, also, dass er grösser wird. Kuscheltieratmung zum Beispiel heisst das auch, dass man das Kuscheltier auf den Bauch legt und dann wirklich mal so schnaufen, dass das Kuscheltier auf und ab geht. Das ist eine viel entspanntere, tiefere Atmung, solche Sachen. Massage natürlich auch. Wie fühlt sich das an, wenn ich mit Öl oder mit Salbe deine Füße massiere oder den Rücken? Die Kinder haben das sehr, sehr gerne. Und wenn man einmal sieht, wie die da liegen, die verschmelzen die einmal fast auf dem, schmelzen fast auf dem Schragen da, auf der Liege, wie sie es auch geniessen können in dem Moment, wenn Ruhe ist. Ritual einführen daheim oder dass man das kann gut dazu schauen kann. Ich bin immer für Humor und Positivität, dass man wirklich ein Glas halb voll sieht oder versucht vorzuleben statt halb leer. Das ist nicht realitätsfremd, das Glas ist halb voll. Das vielleicht noch. Und dann schon auch die Arbeit mit den Eltern, nach wie vor. Weil, ja, über Gefühle reden, der Renner hat es so schön erklärt, das ist ja für uns nicht so einfach. Und wir sind mittlerweile in einer Generation, wo wir darüber reden dürfen. Aber es leben ganz viele Menschen noch, die haben das gar nicht dürfen. Das haben wir aberkannt. Und das ist nicht 400 Jahre her, sondern das ist normal bei gewissen genau, dass sie das gar nicht können. Also auch bei den Eltern über ihre Gefühle zu reden und sie auch in das hineinnehmen, die Eigenverantwortung, sich auf die Reise von ihren eigenen Gefühlen zu machen, das finde ich schon ein wichtiger Punkt. Dass es immer wieder ja, die Zeit sich zu nehmen. Und das geht natürlich diametral auseinander mit der Gesellschaft und der Technik. Es wird alles schneller, effizienter, nutzbar, was auch immer. Und dann kommen wir und sagen, das Kind braucht Zeit, und es braucht Geduld, und es braucht Zeit, und es braucht Insel. Und das ist natürlich, das geht weit auseinander von dem, was nebenbei läuft. Aber es geht nicht anders mit dem Kind, dass die Zeit, die Verarbeitungszeit dann auch braucht. Und wir haben immer meine das Grossmutti und mein Grossi sind, die früher schon gesagt haben, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Es ist einfach wirklich der Moment, die Zeit dafür zu geben, wo auch dort wichtig ist. Regelmässig Pausen machen und für mich als Naturheilpraktikerin den Eltern mitzugeben, regelmässig zu essen. Durch das, dass das Ganze so erschöpfend ist und sie dermassen die Reize, die wir schon x-mal gehört haben. Aber das ist erschöpfend. Also es ist wichtig, dass die gute Znünis dabei haben, dass die, was auch immer gut heisst, will ich gar nicht darauf eingehen, sondern was halt einfach die Kinder dann auch wirklich können brauchen können. Also regelmässig dann wirklich Essen zuführen, kann schon mal dieser Erschöpfung ein bisschen entgegenwirken. Und dann natürlich, ja, wenn sie von der Schule heimkommen, dann ist dann nicht mehr die Schulsozialarbeit, aber allem, dann sind sie überflutet mit Reiz. Und das ist bei hochsensiblen Kindern mehr als ein Tag in der Woche, wo sie so heimkommen. Und das ist vor allem, finde ich, ein wichtiger Punkt. Und das ist nicht immer einfach. Das geht dann auch wieder die Eltern an. Ja, ein Nein zu sagen. Sie wollen vielleicht Fernsehen schauen und kommen grössere Kinder und sagen, ja, ich will ein bisschen runterfahren, ich will Fernsehen schauen oder ich will gerade sofort viele Kinder zum Spielen einladen. Das sind alles wieder Reize. Und in dem Moment, und ich sage dann das sehr gerne auch so, das ist eine liebevolle Grenze ziehen, in dem Moment wirklich das Nein zu sagen, nein, ich möchte das nicht für dich. Du kannst das und das machen, wir können zusammen eben runterfahren, aber in einem Zeitinsel dann auch oder einfach in einer ruhigeren Form. Ja, die die Ablehnung gegen das Nein und vor allem auch unter Umständen der Wutausbruch dann auch auszuhalten, das ist dann nicht immer so einfach. Vor allem, wenn es gegen Abend vom Tag ist, wo ja die Erwachsenen dann auch erschöpft sind und eigentlich auch lieber nur runterfahren wollen. Aber dort wirklich die Ablehnung oder die Wut, die kommen kann, wenn man ein Nein hat, auch wirklich zu trainieren, auszuhalten. Das finde ich schon noch wichtig, dass die Eltern den Mut haben dürfen, dort auch Nein zu sagen. es ist liebevoll Grenzen setzen. Heisst, es ist nicht gegen dich, sondern für dich. Das ist so ein bisschen meine Botschaft hinterher. Und dann in die Natur kommt, da möchte ich schnell noch ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Einfach, was da halt alles noch dazu geht, ist sicher, unterstützt natürlich die Spagyrik-Essenz, die Pflanzenessenz und allen voran den Lavendel. Ich weiss, den haben alle gern. Die einen haben irgendein so ein Mottenkugel-Trauma von irgendwoher, dass alles nach Lavendel schmeckt oder so. Aber die kann man Kind gut auswählen, ob sie das gerne haben oder nicht. Aber Lavendel, vielleicht haben die einen oder anderen das Bild vor Augen, wie das aussieht. Das ist, jedes Blütchen ist genau gleich lang. Und wenn man in ein Lavendelfeld hineinschaut, dann ist das eine reinste Ruhe, Struktur und es flimmert je nach Sonne- und Wärmeeinstrahlung dann vom ätherischen Öl auch oben durch. Und das, jede Pflanze ist ziemlich sehr gerade, kerzengerade und jedes kleine Blütchen ist genau gleich lang. Das heisst, es gibt uns ganz viel Struktur, es gibt uns Halt und das ist, für das steht der Lavendel, vor allem auch in der Spagyrik. Dann das Element Luft, alle die Luftibus und alles, was so ein bisschen überreizt ist und allem, dass man sie wirklich so ein bisschen erden kann und den Ballon wirklich wieder so ein bisschen auf die Erde zurückziehen natürlich, das ist dort. Dann Pflanze, gerade Spagyrik Haselwurz, das ist latinisch Asarum. Das ist auch noch schön zu sehen, wenn die im Frühling aus dem, vor allem im Waldboden kommen, die haben wirklich das Blatt, das sie zuerst wachsen, die Pflanze. Und man hat manchmal das Gefühl, das kommt so raus zum Hören, ist da zu laut, oder ist da genug still für mich? Und erst dann kommt die ganze Pflanze unten auf. Und die Pflanze hat auch wie eine Form von einem Ohr. Also als ob sie kaum hören kann, passt mir das da oder nicht. Und in Indikationen ist dann bei dieser Pflanze vor allem auch, wenn wirklich alles zu laut ist. Und das haben wir gehört, dass es für die Hochsensiblen das ist. Und Tollkirsche in spagyrischer, ich betone extra spagyrischer, homöopathischer Form, ganz wichtig, das ist die klassische Reizüberflutung, der typische Kindergeburtstag. Alles laut, alles schreit, Musik, Haufen Zucker, Süßes, alles das und am Abend sind die komplett dürre. Also das sind, also es geht ja nicht nur um Hochsensibel, ich glaube, das würde manchmal noch verschiedenen dann gut tun. Das ist vor allem dort dann auch sehr gut anzuwenden. Bäder, Wäschungen mit ätherischem Öl. Und in Drogerien, Apotheken und Fachgeschäften kann man, wo das Heidag-Heilmittelsortiment natürlich führt, kann man sich gut beraten lassen. Und bei uns Naturheilpraktiker ja sowieso. Was mich auch wirklich noch recht beeindruckt hat, ist der Knospenextrakt Silberlinde. Und zwar die Silberlinde, wir können hier bei uns vor allem die Sommer- und die Winterlinde, aber die Silberlinde auch, die wächst natürlich selbstverständlich auch da, die, wie der Name schon sagt, ist auf der Unterseite silbrig. Und bei starker Sonneneinstrahlung dreht Silberlinde die Blattunterseite der Sonne zu. Das heisst, um möglichst viele Sonnenstrahlen können zu reflektieren. Also es ist wirklich eine Schutzmassnahme. Und gerade Silberlinde, die an Standort wächst, wo es hektisch ist, der kann sie Ruhe geben, Schutz und einen Ausgleich. Es hat sogar eine Studie über das gegeben. Es ist eine Studie veröffentlicht wurde von der Universität Turin, wo das Potenzial von der Knospenextrakt aus der Silberlinde genauer untersucht. Und die Ergebnisse sind schon schön, muss ich wirklich sagen. Eine ist natürlich mehr, echt klar, es ist von der Natur, die hat das schon im Griff. Die Extrakt und die Wirkstoffe aus der Silberlinde, die aktivieren die sogenannten GABA-Rezeptoren. Das sind Botenstoffe im Hirn, die wir brauchen im Hirn, um genau eben so Reiz weiterzugeben von Neuron zu Neuron. Und genau die GABA-Rezeptoren, das wird entspannt und vor allem, sie wirkt auch angstlösend. Und die Wirkstoffe aus der Silberlinde, die dünnt die Reizweiterleitung verlangsamen und zum Teil blockieren, dass eben genau so reizende Nervenimpulse eben wirklich vermindert werden und somit wirklich ein Antistressmittel bei Reizüberflutung, Angst und Unruhe. Und ja, Heilung dank Kräuter heisst der Podcast, aber eines mehr mit dem Produkt Knospenkraft Trost und dort drinnen ist die Silberlinde. Ist es möglich, das alles zu unterstützen?
Ich würde noch gerne etwas dazu sagen, wie unterstützen. Helena hat schon ganz vieles gesagt. Ich finde auch grundsätzlich einfach den Humor nicht verlieren im Ganzen innen. Sich sehr gut informieren. Was ich oft mache, wenn ich die Kinder habe, oder was mir auffällt, ist, dass sie sind sehr nach außen gerichtet, die Kinder dann. Also sie können sich fast nicht mehr auf sich selber konzentrieren. Und das zeigt ja schon immer, dass sie mit ihrer Wahrnehmung einfach fast im Dauerzustand gegen außen gerichtet sind. Und wenn ich sie dann bei mir Mindset-Setting habe, dann mache ich oft eine Zeichnung mit ihnen und sie zeichnen sich dann und dann sage ich, okay, was würde ich jetzt um dich herum machen, dass du einfach nur bei dir kannst sein. Und dann machen sie wie irgendeinen Schutzraum ringsum. Sie zeichnen dann das und über das rede ich dann mit ihnen, was sie alles brauchen. Weil wir dürfen nicht vergessen, die Kinder oder auch Jugendliche, die wissen gar nicht, was sie brauchen, was ihnen gut tut. Das heisst, sie können auch die Grenzen nicht. Sie merken nicht, dass sie sich jetzt vorausgaben, dass jetzt, wenn sie mit einem Gespändchen rausgehen oder rausgehen, sowieso rausgehen oder Fernsehen schauen, dass das einfach nochmal zu viel ist. Darum eben das Nein-Sagen, was Helena gesagt hat, ist unglaublich wichtig, dass wir stehen in der Verantwortung innen als Erwachsene, ihnen zeigen, wo die Grenzen sind. Weil sie müssen das lernen und das können sie nicht einfach so. Und so mit einer Zeichnung schaffe ich dann mit ihnen so, dass sie merken, aha, ich muss mich wieder auf mich fokussieren, weil das können sie ganz schlecht. Und sie können es aber sehr gut lernen. Und ich mache dann immer so ein Bild daraus, wie ganz Haufen Fäden aus ihnen rausgehen und alles wahrnehmen ringsum. Und das einfach zu viel wird. Also sie sehen es anhand vom Bild, wenn ich da ganz Haufen Fäden zeichne, dass sie merken, boah, das ist ja viel zu viel. Dann sage ich, ja, und so geht es dir. Und jetzt versuchen wir, die Fäden reinzuziehen, dass du einfach allein in deinem Raum innen bist. Und das finden sie grundsätzlich meistens sehr cool. Und mit dem kann man einfach schaffen, dass sie mit der Zeit, und man muss schon sehen, das passiert nicht in ein paar Monaten, das ist ein jahrelanger Prozess, wo die Kinder dürfen durchmachen und lernen, wie sie mit dieser Wahrnehmung umgehen können und Techniken erlernen, dass sie das auch können, behalten können, die Wahrnehmung, dass sie bei sich selber können bleiben können. Ja, das war mir noch wichtig, dass ich das noch sagen
durfte. Super, danke. Also ich habe aus diesem Gespräch für mich selber sehr viel mitnehmen. Nicht nur, wie dass man eine Hochsensibilität erkennen, sondern auch, wie damit umgehen. Und was ich ganz wichtig finde, dass eine Hochsensibilität nicht per se etwas Schlechtes ist, sondern im Gegenteil. Also das finde ich wirklich noch sehr wichtigen Punkt, dass das eben auch ein Geschenk sein kann, wenn man lernt, damit umzugehen. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen oder etwas, das ihr unseren Zuhörer oder Zuhörerinnen möchtet, mit auf den Weg geben?
Ja, ich fange schon gerade an. Ich würde einfach allen Eltern mitgeben, dass sie einfach das Kind glauben, dass ihr Kind einfach normal ist und eine wahnsinnige Ressourcen und Begabung hat. Und wenn man das kann, im Positiven immer wieder lernen, mit dem umgehen, ich glaube, dann kommen ganz tolle Menschen da raus. Und wichtig ist, glauben Sie einfach an Ihr Kind, weil es wird ein Profi in der Hochsensibilität. Und vielleicht, wer weiß, brauchen wir solche Menschen auf dieser Erde. Danke fürs Zuhören.
Ja, ich gebe gerne mit, dass es ganz, ganz fest okay ist, Pause einzulegen und sich zurückziehen, wenn man überfordert ist. Danke auch fürs Zuhören.
Vielen Dank euch beiden für das spannende und informative Gespräch. Hat dir unsere Podcast-Folge gefallen? Dann abonniere Heilung dank Kräutern auf Spotify, damit du keine neue Folge mehr verpasst und lass uns doch eine Bewertung da.